Sie haben meinen Post nicht verstanden. Lesen Sie ihn nochmal.
Was sollen denn dann die Jungs sagen? Vor diesem Hintergrund ist das Thema mal wieder ein Luxusproblem einseitiger Genderaktivisten.
Lass sie alle absaufen und wir haben Ruhe.
Solche oder ähnliche Kommentare finden sich immer wieder zahlreich unter Artikeln auf Online-Portalen. Egal, ob bei bürgerlich seriösen Zeitungen wie Zeit und Spiegel oder in Foren, Blogs und bei Facebook. Da muss man gar nicht erst auf die junge Freiheit schauen, von deren Lesern man solche Aussagen vielleicht eher erwartet. Meistens sind es Artikel zu Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung oder Ausländer in Europa, die solche Reaktionen und Beschimpfungen hervorrufen. Je nachdem, wie schnell die virtuelle Erregungsmaschine heiß läuft, sind es dann auch mal über 400 Einträge innerhalb eines Tages. Dass den wenigsten, die so etwas schreiben, an einer echten Diskussion, also am Austausch von Argumenten gelegen ist, wird bei der Lektüre ziemlich bald klar. Selbst in ausführlich moderierten Foren wie bei der Zeit bleiben viel zu oft Reste sogenannter Hate Speech, also Hassrede, stehen, von Communities wie Facebook gar nicht zu sprechen. Wie verheerend die Hetze dort sein kann, hat sich am Beispiel Pegida gezeigt. Deren InitiatorInnen haben zum Beispiel bereits vor Beginn der ersten Demonstrationen dort online ihren rassistischen Müll kundgetan. Erwähnt sei aber auch der Fall von Anita Sarkeesian, einer nordamerikanischen Medienkritikerin und Bloggerin. Sarkeesian musste, nachdem sie letztes Jahr wiederholt Drohanrufe und Briefe bekommen hatte, zur Sicherheit ihre Wohnung verlassen. Auch einer ihrer Vorträge wurde wegen der Androhung eines Amoklaufs abgesagt. Aber wie funktioniert diese Kommentarkultur oder Unkultur und unter welchen Bedingungen? Darüber und was dagegen unternommen werden kann, haben wir mit Charlotte vom feministischen Gemeinschaftsblog Mädchenmannschaft.net gesprochen. Wir sprechen ja über das Thema Hate Speech, aber vielleicht wäre es interessant auch zu wissen, was denn der Begriff für dich eigentlich bezeichnet oder in welcher Form begegnest du diesem Thema überhaupt?
Ja, ich habe also erst vor kurzer Zeit, eigentlich am 11. Mai, einen Artikel geschrieben bei der Mädchenmannschaft, warum ich eigentlich nicht mehr über den Begriff Hate Speech sprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass der Begriff immer häufiger verwandt wird, was ja einerseits ein gutes Zeichen sein könnte, im Sinne von, es wird endlich drüber gesprochen. Aber was ich erlebe, ist eher ein Verwässern des Begriffs, der ja irgendwie Hassrede, also als deutschen Begriff, umfasst gegen Personengruppen oder gegen Personen, die bestimmten Personengruppen zugeschrieben werden, vor allem Personen, die sexistisch, rassistisch, klassistisch und so weiter diskriminiert werden. Allerdings erlebe ich, dass der Begriff auch manchmal sehr allgemein verwandt wird und dann ist es auf einmal jeder fiese Kommentar gegen jeden. Und dann kann Hate Speech halt sehr anschlussfähig werden für so liberale Diskurse, die dann irgendwie so aufmachen, jeder ist ja irgendwie von Hass betroffen und es wird gar nicht mehr über die Macht- und Diskriminierungsverhältnisse gesprochen. Dann geht es auf einmal um eine Debattenkultur und wie wir netter miteinander sprechen können im Internet und gar nicht mehr darum, dass Hate Speech eigentlich ja umfasst so eine Idee von Hass, der gegen ganz bestimmte Personen gerichtet ist und eben nicht gegen alle.
Also du schreibst ihm sozusagen eine bestimmte Funktion zu, die sich in rassistischen oder sexistischen und so weiter Diskursen bewegt und eben nicht sozusagen das generelle Dissen oder unfreundlich sein oder sich über andere lustig machen online.
Genau, und also er wird ja auch immer mal wieder so benutzt und daher kommt dieser Begriff ja auch irgendwie eigentlich, wobei häufig gerade dann eingeführt wird, wenn es so um Diskussionen geht, wie könnte dann Hate Speech anerkannt werden, zum Beispiel im juristischen oder politischen Sinne, was ja auch schon wieder mit einer Reihe von Problematiken verbunden ist, nämlich wenn die Antwort auf Hate Speech so ein bitte Rechtsstaat ist, ohne zu hinterfragen, welche Gewalt denn auch vom Staat ausgeht und in der Konsequenz, wer dann zum Beispiel überhaupt die tatsächliche Möglichkeit hat, zum Beispiel bestimmte Dinge anzuzeigen, zur Polizei zu gehen und wenigstens die Hoffnung haben zu können, dort ernst genommen zu werden und nicht auch noch Gewalt dort zu erfahren und so weiter.
Also vielleicht dann nochmal ein bisschen trivial nachgefragt, aber welchen Zweck haben solche Kommentare überhaupt?
Ja, ich würde eben sagen, dass es nicht nur ein einfaches Unfreundlichsein, sondern es geht um Einschüchterung. Es geht darum, Leute davon abzubringen, sich zu äußern, und zwar Leute, die sich aus diskriminierten Positionen heraus äußern, die sich emanzipatorisch, feministisch und so weiter äußern, und diese Personen und Gruppen einzuschüchtern und dazu zu bringen, eben nicht mehr den Raum einzunehmen, den sie im Internet einnehmen können oder den sie versuchen, im Internet einzunehmen.
Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es in solchen Kommentaren immer wieder sozusagen verwendete oder immer neu verwendete Sprechstrategien gibt, also so Sachen wie vermeintliches Expertentum, da werden dann Quellen zitiert und Links irgendwie beigefügt, damit man das auch nachweisen kann, vermeintlich, dann wird mit so Rechenbeispielen gearbeitet und anderen sagen die Befähigung, gut zu rechnen oder Mathematik zu können, irgendwie abgesprochen, dann gibt es diese eigene Erfahrung, also es wird immer aus dem eigenen Betrieb, aus der eigenen Nachbarschaft, aus der eigenen Familie und so weiter argumentiert. Und dann ganz klassisch halt so Beleidigungen und Herabwürdigungen von NatorInnen und Beschwerden über Zensur, wenn das Forum moderiert wird. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass es vielleicht manchmal eine besonders formelle oder distinguierte Sprache gibt, um sich sozusagen abzusetzen, um sprachlich Differenz zu markieren. Kannst du das aus deiner Beobachtung bestätigen oder findest du solche Unterscheidungen führen irgendwie vom Ziel weg?
Ich finde solche Unterscheidungen durchaus ganz sinnvoll, nicht im Sinne von dann Bewertungen anzuhängen, was ist jetzt wirklich schlimm und was nicht, aber auch um einige Dinge sichtbar zu machen oder auch den Blick dafür zu schärfen, weil es gibt natürlich Formen, die sind schwerer zu dekodieren, als wenn jemand einfach nur Beschimpfung hinschreibt. Also wenn jemand wüste sexistische und rassistische Beschimpfung hinschreibt, dann ist irgendwie klar, okay, mit dieser Person möchte ich nicht diskutieren, diesen Kommentar möchte ich zum Beispiel nicht freischalten. Aber es gibt eben andere Strategien, die viel subtiler funktionieren, für die man auch ein bisschen seinen Blick schärfen muss. Und ich finde ganz hilfreich in dem Aufsatz Hater.org, wie Maskulisten den Feminismus unterstützen, von Lea Breetz, Katrin Ganz und Nadine Lansch. Der ist 2012 erschienen in einem Sammelband Die Maskulisten. Dort haben die drei so eine, ja, haben sie auch vier Typen quasi identifiziert. Und sie unterscheiden dort zwischen zum einen den KommentatorInnen, die Welt erklären wollen. Also wo es halt diesen Typ, den Begriff ja auch Mansplaining oder Herklären gibt. Das, was halt häufig passiert, du schreibst eine kritische Analyse von irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen und dann kommen halt diese Leute daher und erzählen dann halt mal, wie es denn so wirklich ist. Was auch immer schwer zu erkennen ist, ob das jetzt eine wirklich ernst gemeinte Diskussion und Auseinandersetzung ist oder ob es dann ganz schnell in so Scheindebatten abweichen kann. Aber was dort auffällig ist, dass halt sämtliche Machtverhältnisse eigentlich ausgeblendet werden. Und den zweiten Typus, den die drei unterschieden haben, ist so die Privilegienverweigerin, weil es ja häufig in gerade so feministischen Diskussionen auch um darum geht, aus welchen Positionen heraus argumentiert wird und welche Privilegien mit bestimmten Positionen einhergehen. Und da fühlen sich viele ja ganz schnell ganz persönlich angegriffen. Die dritte Form, die sie unterschieden haben in dem Aufsatz, das haben sie Grundsatztrolle genannt. Und zwar Personen, die daherkommen in so eine Diskussion und dann halt mal so was ganz Grundsätzliches nochmal diskutieren wollen. Und auch das ist nicht immer so leicht zu erkennen, ob das jetzt eine wirklich interessierte Nachfrage ist, weil die ersten Nachfragen von diesen Personen häufig ja schon irgendwie so harmlos daherkommen. Aber dann in den darauffolgenden Argumentationen kommen dort halt auch die eigentlich immer gleichen Sachen. Und die letzte Gruppe ist dann so in dem Aufsatz eben auch die Personen, die ihrem Hass freien Lauf lassen, so die halt am einfachsten zu identifizieren sind. Aber ich glaube, gerade auch Alltag als Aktivistin und Bloggerin hat man mit allen dieser Arten irgendwie zu tun. Und es braucht schon auch ein bisschen, um zu sehen, okay, das wird gar keine fruchtbare Diskussion mit diesen anderen Typen, die zwar nicht gleich einen anfangen zu beschimpfen und Sachen anzudrohen, die aber auch überhaupt nicht interessiert sind an einer Auseinandersetzung.
Ja, ich habe mich bei den vier Typen, die du gerade aufgezählt hast, ich habe mich gefragt, ob mir das nur so vorkommt oder ob du das auch so siehst, dass in letzter Zeit, vielleicht in den letzten 3-4 Jahren, immer schlimmer geworden ist
Und dann wiederum, ob das so eine Art, wenn man das positiv bezeichnen will, so eine Art Rückzugsgefecht ist, weil eben ja marginalisierte oder diskriminierte Positionen im Internet tatsächlich irgendwie ein Forum finden und Raum finden und eine Stimme haben, die sie vielleicht außerhalb nicht so einnehmen können und dass dadurch natürlich auch eine riesen Angriffsfläche entsteht, die es offline so gar nicht gibt.
Ja, also ich glaube schon, dass dadurch, dass auch bestimmte Diskussionen sehr sichtbar sind oder leicht zugänglich im Internet und zum Teil ja auch schon noch von mehr Leuten irgendwie rezipiert werden, dass das dann so als Backlash oder ähnliches bezeichnet werden kann, so ein Zurückschlagen, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Aber sehr auffällig ist natürlich, dass man diese Typen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, also vor allem die ersten drei, ja eben nicht nur als Kommentatoren in Blogs findet, sondern dass die ja auch groß Raum einnehmen können in den deutschsprachigen Medien. Und mit noch einem viel, viel größeren Publikum, wo sie dann zwar auch reagieren auf das, was irgendwie in vielleicht Blogs oder so diskutiert wird, aber dann halt im deutschsprachigen Feuilleton ausbreiten können, das finde ich schon sehr bezeichnend.
Ja, dann vielleicht die etwas provokante Frage, soll man nicht vielleicht einfach wegklicken oder löschen im Fall von Moderationen oder moderierten Foren? Inwiefern soll man sich damit überhaupt auseinandersetzen und dem Ganzen noch mehr Raum geben?
Für mich sind das so zwei Ebenen. Zum einen die Frage, wie gehe ich als einzelne Person, die ich zum Beispiel einen Blog führe oder auf einem Blog schreibe, mit diesen ganzen Kommentaren um? Und die zweite wäre, wie analysiere ich das in einem größeren gesellschaftlichen Kontext? Und zum zweiteren Teil würde ich schon sagen, es ist eben wichtig zu benennen, dass diese Kommentare nicht irgendwie und total zufällig passieren, sondern dass sie Teil von rassistischen, sexistischen und klassistischen Strukturen in der Gesellschaft sind und sie darum einfach wegzureden und zu sagen, ach naja, das wurde da halt so geschrieben, vergessen wir es, finde ich dann etwas kontraproduktiv. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich mich entscheiden muss, wie ich jetzt in meinem Alltag jeden Tag mit diesen ganzen Kommentaren umgehe, finde ich, gibt es sehr viele verschiedene legitime Arten und Weisen, wie man damit umgehen kann. Und ich würde jetzt ungern anderen AktivistInnen und BloggerInnen Sachen vorschreiben. Aber ich persönlich finde es sehr hilfreich, eine starke Moderation zu machen. Bei der Mädchenmannschaft beispielsweise schalten wir jeden Kommentar per Hand frei. Das heißt, es werden also viele erst gar nicht veröffentlicht. Das finde ich schon auch sehr hilfreich. Oder dann eben Hasskommentare vorm Löschen auch noch an hater.org weiterzuleiten, wo sie gesammelt werden und versucht wird, sie zu monetarisieren. Das sind Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann es manchmal auch einem selbst gut tun, auf bestimmte Kommentare zu antworten. Ob das nun durch irgendwie GIFs, also bunte Bilder ist oder tatsächlich eine Antwort, auch wenn man selbst weiß, dieser Kommentator will keine richtige Diskussion, kann ich trotzdem manchmal entscheiden, naja, ich antworte trotzdem drauf, um vielleicht anderen LeserInnen, die diese Kommentare lesen, Ideen mit an die Hand zu geben, wie man solche Diskussionen führen könnte oder überhaupt auch tatsächlich interessierten Antworten auf die Frage und würde dann meistens zum Beispiel die weiteren Antworten, die ich erwarten kann von der kommentierenden Person nicht mehr freischalten.